Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Es war eine Nachricht, die im Frühsommer für viel Unruhe sorgte. China hatte gerade einen Sicherheitspakt mit den Salomonen unterzeichnet, als Pläne des Landes für ein weiteres Sicherheitsabkommen öffentlich wurden. Und das sollte noch viele andere Länder im Pazifik umfassen. Und diese Pläne, die lösten nicht nur in Australien und den USA Sorgen aus. Auch bei Ländern in der Region schrillten zum Teil die Alarmglocken.
There does appear to be a pushback by at least one nation, the Federated States of Micronesia, which says the plan shows China's intent to control the region.
Angst vor einer umfassenden chinesischen Kontrolle der Region, die äußerte der Präsident der föderierten Staaten von Mikronesien.
In a letter the world has obtained, the nation's president David Panuelo warns it could spark a cold war between Beijing and the West.
In einem Brief warnte er ausdrücklich vor einem aufziehenden Kalten Krieg in der Region, sollten Chinas geopolitische Ziele hier auf fruchtbaren Boden stoßen. Das taten sie bisher zwar nicht. Wir nehmen die Situation aber trotzdem zum Anlass, heute mal einen Blick auf die Situation und auch in die Region zu werfen. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, und wir beginnen mit einem Ausflug auf die Inseln Yap und Palau. Die gehören beide zu den mehr als 2000 Inseln und Atollen Mikronesiens. Sie liegen östlich der Philippinen im Westpazifik und haben eine einzigartige Unterwasserwelt. Aber sowohl der Unterwasserwelt als auch den Inseln an sich macht der Klimawandel schwer zu schaffen. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann war gerade vor Ort.
Okay, I always pray for my flights. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this day.
Ein Stoßgebet vor dem Abflug. Pilot Amos hat die Augen geschlossen. Der 41-Jährige arbeitet für die evangelikale Fluggesellschaft PMA. Das steht für Pacific Mission Airline.
Ich will einfach Gott meine Ehre erweisen und ihn bitten, auf uns aufzupassen.
Wer auf die Inselgruppe Yap im Westpazifik will, kommt kaum um die PMA herum. Sie fliegt einmal die Woche mit ihren Propellermaschinen von der besser angebundenen Insel Palau dorthin und damit derzeit so häufig wie keine andere. Yap gehört zur Konföderation Mikronesiens und hat rund 13.000 Einwohner, die teils weit verstreut leben. Gerade während der Pandemie waren Amos und seine Kolleginnen und Kollegen wichtige Helfer.
We are on call.
Wir sind auf Abruf für einfache medizinische Notfälle, aber wenn es die nicht gibt, bieten wir kommerzielle Flüge an, um die Menschen von und auf die Inseln zu befördern.
Und ganz nebenbei will die PMA natürlich auch neue Anhänger gewinnen und Gotteshäuser eröffnen, denn Menschen wie Pilot Amos leben zum Beispiel auch von den Spenden. Die Kirche finanziert dem fünffachen Familienvater nur das Nötigste. Immerhin, sein Gebet wurde erhört und nach gut einer Stunde landet die Maschine butterweich auf Yap. Dort geht es beschaulich zu. Die Inseln, die teils nur knapp über dem Meeresspiegel liegen, sind von dichtem tropischen Urwald geprägt. Hier und da gibt es am Wegesrand kleine Supermärkte, die meist mit Importwaren vollgestellt sind. Wegen der Hitze öffnen viele Geschäfte schon früh. Mit Einbruch der Dunkelheit gegen 17.30 Uhr ist es hingegen menschenleer und fast gespenstisch auf den Straßen. Anfang November ist Wahltag auf den Yap-Inseln. Ein neuer Gouverneur und mehrere Senatoren werden gewählt. Eilig scheint es keiner zu haben. Gemütlich schlurfen die Menschen in Badelatschen zum Wahllokal. Gertrude, eine zierliche Rentnerin mit ausdrucksstarkem Gesicht, hat schon früh am Morgen abgestimmt. Ihr Anliegen der Klimawandel, von dem einige der Inseln besonders betroffen sind, weil sie so tief liegen. Und im Brackwasser nahe der Küste wird Taro angebaut, sozusagen das jappische Pendant zur deutschen Kartoffel. Taro ist das wichtigste Nahrungsmittel auf Yap.
For the main island here, we depend on our taro.
Auf der Hauptinsel sind wir von unserem Taro abhängig, doch die meisten dieser Felder stehen jetzt unter Wasser. Da ist jetzt Salzwasser drin, man kann dort kein Taro mehr anpflanzen. Und auf den Inseln ist es sogar noch schlimmer, weil sie wie eine niedrige Sandbank sind, ja. Und der Wasserspiegel steigt und sehr bald werden die Leute von diesen Inseln wegziehen.
Sandbar and the water level is rising. So very soon they're gonna move out.
Einfach weil ihnen die wichtigste Lebensgrundlage fehlt, sagt Gertrude und nickt mit dem Kopf. Nicht nur der steigende Meeresspiegel bereitet der Rentnerin Sorgen. Auf den Inseln regne es immer häufiger und heftiger und es gebe mehr Wirbelstürme.
Wenn ich zum Beispiel eine Bananenstaude pflanze, wird sie schon vom Wind umgeworfen, bevor sie überhaupt Früchte tragen kann.
Auch Familienvater Jim ist zum Wahlbüro gekommen. Auf dem Arm seine bezaubernde Tochter, die ihm dauernd irgendwo im Gesicht rumfummelt. Auch ihm ist der Klimawandel das wichtigste Anliegen.
Wir haben jetzt zwar einige sogenannte Taro-Beete aus Beton, die die Leute anfangen zu benutzen. Aber wir brauchen mehr davon. Denn die Beete werden durch Salzwasser von unten her zerstört.
Besuch mit Nelly in ihrem Dorf im nördlichen Teil Japs, in dem Taro angepflanzt wird. Die Straße ist voller Schlaglöcher. Es geht nur langsam voran. Die dreifache Mutter verdient sich ihr Geld mit Taxifahren. Unentwegt schiebt sie sich Betelnüsse in den Mund. Manchmal legt sie dort einen in Wodka getränkten Zigarettenstummel mit rein, erzählt sie ein bisschen verdruckst. Durch die Betelnüsse, die auf Japp fast jeder kaut, sehen die Menschen aus, als hätten sie gerade in ein blutiges Steak gebissen. An einer Stelle fährt sie langsamer. Der Boden ist lehmig-rot, links am Wegesrand steht das Wasser. Aus dem dichten Grün stechen einige besonders große Blätter heraus. Die Taro-Pflanze.
Das ist unser einheimisches Essen. Wir pflanzen sie an. Nach 5 Jahren gehen wir einfach hin und ernten sie. Die Großen. Die Kleinen da, die pflanzen wir neu an.
Eine Arbeit, die allein den Frauen vorbehalten und harte Arbeit ist. Die Taro-Frucht, die schmeckt wie eine hartgekochte Kartoffel, steht tief im Wasser. Zu tief. Also stirbt sie ab, denn die Frucht wächst unten in der Pflanze. Das sei früher nicht so gewesen, sagt Nelly. Doch nicht nur der steigende Meeresspiegel sei dafür verantwortlich, dass oft eben kein Taro mehr auf den Tisch kommt.
Die Leute kaufen stattdessen Reis und essen den. Wir sind alle so beschäftigt und haben keine Zeit mehr, uns um die Pflege der Pflanzen zu kümmern. Wenn wir sie putzen und wieder neu pflanzen würden, hätten wir noch jeden Tag und jedes Jahr Taro zu essen.
Im Supermarkt wird Taro bereits gekocht, in kleinen Plastiktüten verkauft. Ein etwa 300 Gramm schweres Stück kostet mehr als $4. In einem Land, wo der Mindestlohn pro Stunde aktuell bei $1,60 steht. Im Wahllokal ist mittlerweile schon mehr los und der Besuch aus westlicher Sicht auch ein Erlebnis der besonderen Art. Manche Männer kommen im traditionellen Lendenschurz mit darüber hängenden Bäuchen, einige Frauen sogar oben ohne. Bevor die Frauen ihr Kreuzchen machen, gehen sie in die Knie. Aber nicht etwa aus Dankbarkeit wählen zu dürfen.
Das ist eine Tradition. Die Frauen müssen vor ihren männlichen Angehörigen knien. Das können Brüder, Cousins sein. Damit bringen sie ihren Respekt zum Ausdruck. Wenn sie auf der Straße einen Verwandten sehen, müssen sie immer knien.
Oder einen Bogen machen, sagt Wahlhelfer Jeffrey lachend. Allerdings sei das Hinknien nur noch eine Tradition auf einigen wenigen Inseln. Dazu gehört bei manchen Stämmen auch der Verzehr von Haifisch, obwohl der Fang eigentlich verboten ist, seitdem sich Mikronesien 2015 zum Haischutzgebiet erklärt hat. Das Gebiet umfasst fast 3 Millionen Quadratkilometer und ist eines der größten weltweit. Jess Raglamar Subolmar war mal Außenamtssprecher Japs und gehört zu einem solchen Stamm. Um den Hals trägt er eine typische Blumenkette.
By tradition we catch the shark to consume.
Wir fangen Haie zum Verzehr. Das ist unsere Tradition. Also wurde für das Haischutzgebiet eine Ausnahme gemacht, auch weil es nicht sehr viele Haie sind. Aber wir dürfen nur das Fleisch essen. Der Verkauf ist verboten.
Grundsätzlich befürwortet er das Schutzgebiet.
The purpose of that sanctuary was to
Dadurch sollte verhindert werden, dass andere Staaten die Haie fangen, um ihre Flossen oder andere Körperteile zu verkaufen.
Vor allem chinesische und taiwanische Fischer hätten den Tieren die Flossen abgeschnitten und sie dann wieder ins Meer geworfen. Früher, so heißt es, habe man kaum noch Haie erblickt. Aber wer jetzt mit dem Boot raus aufs Meer fährt, kann sie sogar beim Schnorcheln sehen. Friedlich schwimmen Riffhaie an einem vorbei. Ein gelungener Coup für den Tourismus, denn damit konnten und können die Inselstaaten für sich werben. Ein lebender Hai sei eben mehr wert als ein toter, meint Igela Otto vom Internationalen Korallenschutzcenter in Palau.
So for example, one shark, if you catch it, it'll be $100.
Wenn du einen Hai fängst, bekommst du für die Flossen $100. Dabei kann ein einziger Hai Palau Millionen einbringen. Außerdem spielen Haie eine so große Rolle im Ökosystem. Es wird immer wieder behauptet, es gäbe zu viele Haie. Sie würden alle Fische fressen. Aber die Haie sorgen für ein natürliches Gleichgewicht. Haie haben Feinde und Haie sind Feinde für kleinere Fische.
It's a natural balance. Sharks have predators and sharks are predators to smaller fish.
Die Präsidialrepublik Palau gehört ebenfalls zur Region Mikronesien und ist einer größeren deutschen Öffentlichkeit durch den Besuch der grünen Außenministerin Annalena Baerbock im Sommer 2022 bekannt geworden. Palaus Präsident Soangel Vips hat zuletzt auf der Klimakonferenz COP27 in Ägypten für mehr Klimaschutz geworben. Was er dabei unerwähnt ließ, dass er das Meeresschutzgebiet von Palau, das seit 2020 zusätzlich in Kraft ist, erheblich verkleinern wollte. Im Korallenforschungscenter hält man diese Idee für kurzsichtig.
Wenn wir Naturschutz betreiben, denken wir unter anderem auch an den Spillover-Effekt. Wir schützen also ein Gebiet, in dem die Tiere gefahrlos gedeihen können. Und dann, wenn sie älter werden und anfangen, sich in andere, größere Gebiete zu wagen, wandern sie in die Fanggebiete hinaus, sodass wir sie dort fangen können, ohne dass der ursprüngliche Bestand in unserem Schutzgebiet dezimiert wird. Das ist also das Konzept des Meeresschutzgebietes.
Von dem auf lange Sicht alle profitieren. Das spendenfinanzierte Institut liegt an einer hübschen Bucht. Boote schaukeln langsam hin und her. Mitarbeiterin Igelau Otto und ihr Team untersuchen an 23 Stellen rund um die weitläufige Insel in regelmäßigen Abständen Korallenriffe, aber auch Muscheln und Seegurken. Die Korallen verlieren in regelmäßigen Abständen ihre Farbe. Warum das so ist, erklärt Otto im Gespräch mit der ARD.
Im Wesentlichen sind es die Algen, die in den Korallen leben. Es ist eine symbiotische Beziehung. Aber wenn die Temperaturen zu hoch gehen, dann fangen die Korallen an, für sich selbst zu denken. Und sie verdrängen gewissermaßen die Algen, die in ihnen leben. Und wenn das passiert, verlieren sie ihre Farbe.
Theoretisch können die Korallen die Algen zurückgewinnen, aber wenn das über einen längeren Zeitraum nicht geht, weil die Temperaturen gleichbleibend hoch sind, dann wachsen andere Algen und die Korallen können sterben.
Das aktuelle Problem ist, dass sich durch die steigenden Temperaturen im Zuge des Klimawandels die Korallenbleiche beschleunigt. In diesem Moment, im Jahr 2022, haben wir wieder eine Massenbleiche. Um das Bild zu verdeutlichen, wir hatten eine 1998, 2010, 2017, 2020 und jetzt 2022.
Die Korallen haben also immer weniger Zeit, sich zu erholen. Ob ihnen das gelingt, sei schwer zu sagen und müsse noch genau erforscht werden. Einige sind bereits gestorben, andere offenbar widerstandsfähiger. Die Fische, die Korallen, das Meer. Alles gehört nicht nur untrennbar zur Kultur Ozeaniens. Sie sind auch das Aushängeschild der Region. Palau ist zu 60% vom Tourismus abhängig. Wegen der Pandemie war das Land rund 2 Jahre geschlossen. Nun soll es wieder losgehen, aber vorsichtig. Denn Palau hat vor einigen Jahren einen Ansturm nicht gerade umweltbewusster chinesischer Touristinnen und Touristen erlebt. Damit das nicht wieder passiert, wurden nicht nur Flüge aus Macau und Hongkong reduziert, sondern Umweltschützerin Jennifer Koskelin-Gibbins rief mit anderen Einwohnern das sogenannte Palau-Versprechen ins Leben. Es verpflichtet alle Einreisenden per Unterschrift zum Umweltschutz. Doch unterschreiben kann man natürlich viel. Die umtriebige Koskelin-Gibbins will deshalb noch weitergehen. Im Frühjahr 2023 soll die weltweit erste Nachhaltigkeits-App für Touristen freigeschaltet werden.
Das ist eine App, mit der wir nicht nur signalisieren, dass man Teil der Gemeinschaft ist, sondern du erhältst auch einen Zugang zur Gemeinschaft, wenn du dich an das hältst, was für die Menschen hier selbstverständlich ist.
Wenn man also umweltfreundliche Sonnencreme benutzt, auf Plastik verzichtet, beim Schnorcheln oder Tauchen weder Korallen noch Fische berührt.
Jedes Mal, wenn du diese Aktivität durchführst, sei es an einem bestimmten Ort oder durch die Verwendung eines QR-Codes, erhältst du Punkte. Und so gibt es verschiedene Stufen, die dir Zugang zu Aktivitäten verschaffen, zu denen du auf andere Weise keinen Zugang hättest, weil du ja nur Tourist bist.
Das kann ein Ausflug in eine Region sein, in die sonst kein Tourist kommt. Wie zum Beispiel ins Naturschutzgebiet Nadok im Norden Palaus an diesem Sonntagmorgen. Freiwillige aus dem lokalen Rotary Club haben sich versammelt, um Bäume zu pflanzen, denn das Gebiet ist nach mehreren Bränden erosionsgefährdet. Und unterhalb eines Abhangs liegt der größte Frischwassersee Mikronesiens.
Die Gegend hat eine einzigartige Flora und Fauna, die Sie nirgendwo anders finden werden. Es gibt Vögel und Orchideen, die nur hier vorkommen.
Die Wege sind fest in der Hand eines Clans und dürfen nur mit Genehmigung betreten werden. Denn, das betont Jennifer gleich mehrmals, auf Palau läuft nichts ohne die Zustimmung des Dorfoberhauptes. Was die von der App halten, ist nicht bekannt. Aber es ist ein Signal nach innen und außen. Wir schützen unsere Umwelt und erwarten, dass ihr das auch tut. Ob und wie das Projekt letztlich funktioniert, muss ich natürlich erst noch zeigen.
Umweltschutz in Mikronesien. Eine der Herausforderungen, vor der die Inselgruppe im Pazifik steht, ist der Klimawandel. Eine andere ist die geopolitische Lage, denn China wird im Pazifik immer mächtiger und dabei geht es unterschwellig auch um einen Ring mit den USA, um Einfluss in dieser Gegend. Diesen Konflikt bekommt natürlich auch Mikronesien zu spüren, weswegen der Staatspräsident zuletzt auch dringlichst vor einem Krieg um Taiwan warnte, bei dem es zwischen die Fronten geraten könnte. Welche Rolle China im südlichen Pazifik spielt und spielen will, darüber spreche ich jetzt mit unserer China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Hallo.
Hallo.
Wie sieht denn die geopolitische Strategie Chinas in dieser Region konkret aus? Also China hat ja, nachdem es im Frühjahr einen Sicherheitspakt mit den Salomonen abgeschlossen hat, durchaus auch Interesse an einem Sicherheitsabkommen mit anderen Inselgruppen im Pazifik bekundet. Worum geht es China hier?
Ja, China will im Südpazifik seinen Einfluss ausbauen. Möglicherweise plant China sogar eine Militärbasis auf den Salomonen zu errichten, so die Befürchtung, und das weniger als 2000 Kilometer von Australien entfernt, was natürlich Australien, die USA und auch regionale Regierungschefs im Frühjahr, als dieses Abkommen mit den Salomonen geschlossen wurde, sehr nervös gemacht hat. Und was bekommen die Salomonen im Gegenzug? Hilfe bei der Ausbildung der örtlichen Polizei zum Beispiel, sagt China, so der Deal. Im Sommer dann hat der chinesische Außenminister Wang Yi noch andere Länder im Pazifik besucht, wie Samoa und die Fidschi-Inseln zum Beispiel, und wollte dort Abkommen schließen über Sicherheit und Wirtschaft, hieß es. Allerdings ist er da mit leeren Händen nach China zurückgekehrt, was dann bei den anderen Ländern für Aufatmen gesorgt hat. Aber man ist dennoch alarmiert, denn was China durchsetzen will, sind eigene Sicherheitsinteressen, die entsprechen aber nicht unbedingt den Interessen der anderen Länder. Und weil eben weltweit Staaten um die Sicherheit dieser Region fürchten, gibt es wiederum auch andere Sicherheitsabkommen, die Gegenstrategien sozusagen zu Chinas Strategie darstellen sollen. Zum Beispiel Quad, das ist ein Sicherheitsdialog zwischen den USA, Australien, Japan und Indien. Und es gibt auch ein Format namens AUKUS, das im vergangenen Jahr gegründet wurde zwischen Australien, den USA und Großbritannien. Also es gibt ziemlich viele Interessen in der Region von verschiedenen Seiten, die sich alle auf das Thema Sicherheit berufen.
Und wie sieht das wirtschaftlich aus? Also welche Bedeutung hat diese Region für China wirtschaftlich? In der Vergangenheit wurde ja auch viel investiert in unterschiedlichste Länder im Pazifik. Welches Interesse verfolgt China hier?
Ja, das stimmt. Also die ganze Region ist für China von großer wirtschaftlicher Bedeutung und auch noch darüber hinaus. Viele Länder im Südpazifik wie Indonesien, die Philippinen, Myanmar, Thailand, Vietnam und so weiter gehören ja dem Handelsverband ASEAN an. Für diese Länder ist China der größte Handelspartner und auch für China sind all diese Länder zusammen der größte Handelspartner. Also China exportiert am meisten in diese südasiatischen Länder. Außerdem investiert China dort sehr viel. China hat in den vergangenen Jahren seine Macht deutlich ausgebaut und arbeitet an einer Handelsroute über Land- und Seewege quer durch Asien nach Europa. Das ist das Projekt der sogenannten Neuen Seidenstraße auf Chinesisch Idai Ilu. Zum Beispiel investiert China in Infrastruktur wie Häfen, Staudämme, Brücken und so weiter in den anderen Ländern. Das wird im Ausland als sicherheitspolitisches Problem gesehen, weil der politische Einfluss Chinas wächst und die Staaten, in die China investiert, sich erpressbar machen und sich dann auch nicht mehr trauen, etwas gegen China zu sagen, so die Befürchtung. China behält es sich auch vor, erworbene Infrastruktur zum Beispiel auch militärisch zu nutzen. Das heißt, strategisch geht es China um mehr als nur Wirtschaft.
Und wie sieht das im speziellen Fall des südchinesischen Meeres aus? Das ist ja ein Randmeer des Pazifischen Ozeans. Und da beansprucht China ja bereits jetzt schon 80% als eigenes Territorium, einschließlich des Luftraums und auch der Bodenschätze dort, obwohl ja der ständige Schiedshof in Den Haag das als unrechtmäßig ansieht. Wie proklamiert denn China hier seine Machtansprüche schon jetzt? Und würden Sie sagen, das ist ein Ansatz, der sich in die Zukunft auch auf weitere Teile des Pazifiks so ausdehnen ließe?
Es sind ja mehrere Staaten, die Anspruch auf das südchinesische Meer erheben, nicht nur China. Insgesamt sind das neben der Volksrepublik 5 weitere Anrainer, die offiziell Gebietsansprüche im chinesischen Meer haben, die Philippinen, Malaysia, Taiwan, Brunei und Vietnam. Und dabei geht es vor allem um Rohstoffe und Fischbestände im südchinesischen Meer. Das südchinesische Meer hat zum Beispiel reiche Öl- und Gasreserven. Und solange die Konflikte eben zwischen den Anrainerstaaten nicht gelöst sind, kann keines der Länder an diese begehrten Rohstoffe rankommen, zumindest nicht im großen Stil. Und China beruft sich in seinem Machtanspruch auf die sogenannte Neun-Striche-Linie. Das ist auf einer Seekarte verzeichnet, die China auch den Vereinten Nationen übergeben hat. Alles innerhalb dieser gestrichelten Linie soll chinesisches Gebiet sein, inklusive auch aller Inseln und Riffe. Und das sorgt für großen Unmut bei den anderen Anrainerstaaten, die auch teils Anspruch auf die Inseln erheben. Vor allem die Spratly- und Paracel-Inseln sind da umstritten. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat dort in den vergangenen Jahren Gebäude und Flughäfen bauen lassen, auch Waffen- und Radarsysteme installiert und tausende Soldaten stationiert. Andere Länder wie Vietnam, Taiwan, Malaysia und die Philippinen haben auch auf einigen der Inseln aufgerüstet. Das sorgt natürlich für ziemlich Explosionsstoff, auch zusätzlich, weil die USA sich als Unterstützer der kleineren Staaten sehen und regelmäßig mit Kriegsschiffen in dem Gebiet unterwegs sind, um so die Argumentation, die Freiheit der Seefahrt zu sichern, denn das südchinesische Meer ist nach Ansicht der USA internationales Hoheitsgebiet.
Apropos USA, würden Sie sagen, darum geht's eigentlich, also den Einfluss der USA hier zu minimieren?
Naja, das sind ja historische Ansprüche, die China hier versucht geltend zu machen und es geht um Rohstoffe. Natürlich gefällt es China nicht, dass die USA militärisch in der Region präsent ist und sich, wie China immer argumentiert, in verschiedenen Bereichen in innere Angelegenheiten einmischen. Aber im Kern hat es für China nichts mit den USA zu tun, auch wenn sonst die USA oft eine übergeordnete Rolle spielen, wenn es um Konflikte geht. Aber in diesem Fall würde ich sagen, auch wenn die USA nicht wären, dann hätte China den Anspruch auch auf das südchinesische Meer. Von daher für China verschärfen die USA den Konflikt nur zusätzlich.
Und welche Rolle spielt Taiwan in dieser ganzen Debatte? Taiwan liegt ja auch im südchinesischen Meer und die Kommunistische Partei wird ja Taiwan niemals aufgeben. Was zeichnet sich denn hier ab und was würde passieren, wenn der Konflikt hier weiter eskaliert und welche Konsequenzen hätte das auch für Inselgruppen weiter im Süden?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Szenarien, aber es kann natürlich immer alles und auch nichts passieren. Klar ist aber, dass die Region ein ziemliches Pulverfass ist, gerade weil China immer wieder droht, die demokratisch regierte Insel Taiwan notfalls militärisch anzugreifen, um eine Wiedervereinigung herbeizuführen. China sieht die Insel ja als Teil der Volksrepublik. In Taiwan sehen die Menschen das jedoch mehrheitlich anders. Nun haben aber gerade in diesem Jahr die USA Taiwan große Unterstützung zugesagt, sogar militärisch, um sich in diesem Fall verteidigen zu können. Es ist in einen Milliarden-Rüstungsdeal geplant. US-Präsident Joe Biden sichert Taiwan sogar amerikanische Truppen im Angriffsfall zu. Das heißt, wenn China Taiwan angreift, dann droht ein internationaler Krieg, in dem dann auch die Inseln und Militärbasen im südchinesischen Meer und die Anrainerstaaten auch wichtig werden. Es ist jetzt schon ein Tauziehen zwischen China und den USA, denn beide versuchen, Allianzen zu knüpfen und ihre Macht auszubauen. Die USA zum Beispiel lassen auch wieder die Militärallianz mit den Philippinen aufleben, was viel mit den Ansprüchen Chinas und den Spannungen eben mit um Taiwan zu tun hat. China will möglichst strategisch in der Region erreichen, dass die Anrainerstaaten sich in der Taiwan-Frage mit China solidarisieren. Handelsbeziehungen mit China gibt es ja auch nur dann, wenn man diplomatische Beziehungen nur mit China hat, nicht aber mit Taiwan. Und demokratisch regierte Staaten befürchten auch, dass China durch die ganzen Investitionen im Zuge der neuen Seidenstraße, über die wir ja schon gesprochen haben, die südasiatischen Länder so erpressbar macht, dass sie sich China nicht entgegenstellen werden.
Unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt war das zur geopolitischen Strategie Chinas im Pazifik und im südchinesischen Meer. Und falls Sie weitergehendes Interesse am Thema haben zu Taiwan und dem Machtkampf um die Insel, finden Sie in unserem Podcast noch zwei weitere Sendungen, eine vom 23. August und die andere vom 19. September. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.